Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das klingt wie ein Traum für Kreative. Man braucht einen Raum für eine Ausstellung zum Beispiel oder eine Performance oder Musik. Und dann geht man einfach zur Verwaltung. Die schauen in eine lange Liste von freien Räumen und bieten dann einem einen Raum für wenig Geld oder manchmal sogar umsonst. So war das ein bisschen im Osten Berlins, Anfang der 90er. Legendäre Zeit natürlich. Viele Räume, die sich ständig verändert haben. Temporäre Nutzung als Kreativmotor sozusagen prägt bis heute das Image von Berlin, wobei heute natürlich kaum mehr Freiraum zu finden ist und alles ganz schön teuer geworden ist in Berlin. Die Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin Annette Mächtel, die hat diese Entwicklung untersucht, hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Das temporäre Politischdenken, Raumproduktion in Berlin der frühen 90er Jahre. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Mächtel.
Hallo.
Gehen wir erstmal kurz zurück. Frühe 90er Jahre, Ostteil Berlins, viele selbstverwaltete Räume und die meisten davon waren tatsächlich nur wenige Monate lang Club oder Kunst- oder Performance-Raum, so schreiben Sie das in dem Buch, wurde ständig umgenutzt, weitergenutzt, diese Räume. Wie hat das denn dazu beigetragen, dass in Berlin so eine große und prägende Kulturszene entstehen konnte?
Der Hintergrund des Buches war eigentlich das Anliegen, diesen Mythos, dass es einfach leere Räume gab in den frühen 90er Jahren und ja, also die man einfach und dieser Freiraum einfach nur so genutzt werden konnte, weil er da war, dem eigentlich nochmal so eine politische Dimension zu geben, dass eben diese Räume, also dass es eigentlich nie leere Räume gibt, sondern dass damit eigentlich verbunden natürlich auch immer gesellschaftliche Transformationen verbunden sind und in denen diese Räume eben eigentlich ganz eng natürlich an die Transformation eben eines politischen Systems gebunden war und eben aber eigentlich eben einen Zwischenraum darstellt, also sozusagen begründeten, in dem Eigentumsverhältnisse eben ungeklärt waren. Und es gab eben faktisch keine Verwertungsinteressen, solange eben diese Eigentumsverhältnisse von teilweise eben fast 50% der Liegenschaften im Bezirk Mitte ungeklärt waren.
Und Sie schreiben ja auch spannenderweise, dass der Senat das damals ja keineswegs geplant hat. Der Kultursenator damals, der hat es auch noch als Wildwuchs abgetan, was da passiert ist im Osten Berlins. Der hat den Wert gar nicht erkannt. Aber natürlich gab es ja auch Unterstützung von offizieller Seite, von den Behörden sozusagen. Sie schreiben, das waren oft kleine Verwaltungsbeamte, die das mitgetragen, unterstützt haben. Was war denn deren Motivation? Gab es da eine Motivation?
Ja, also das war ganz interessant in der Aufarbeitung eben zu sehen, dass es da doch einen großen Unterschied gab zwischen der Senatsebene und eben der bezirklichen Ebene, die natürlich sehr viel lokalere Interessen auch vertrat. Ich beschreibe ja vor allen Dingen die Situation im Bezirk Mitte. Die war eben geprägt eben auch noch von Akteurinnen, die in der DDR sozialisiert waren und auch aktiv waren an diesen Veränderungen, die aber auf die Straße gegangen sind, nicht um jetzt sozusagen eine gewinnorientierte Gesellschaft zu unterstützen, sondern die großes Interesse hatten eben oder die in diesen Akteurinnen, die oftmals, muss man sagen, auch dann aus West-Berlin kamen, die eben in diesen künstlerischen kollektiven Strukturen ja auch integrative demokratische Konzepte wiedergefunden haben und daran interessiert waren.
In Ihrem Buch gibt es auch so ein Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeit. Da sitzen vielleicht so 40 junge Leute zusammen mit Vertretern vom Senat und Vertretern von Wohnungsbaugesellschaften, um zusammen über die Zukunft von Berlin-Mitte zu diskutieren. Wie typisch war das denn damals, dass so Laien und Stadtplaner zusammengekommen sind?
Nein, das war eben viel zu wenig der Fall. Deshalb waren das auch wichtige Räume, das Bild beschreibt eine Aktionstage Dromomania, hieß es damals von der Gruppe eben Botschaft e.V. Es waren letztendlich eigentlich nur 4, 5 Tage, aber die waren relativ wichtig, was damals eben vielleicht, ja, also die Situation, dass diese beschriebene Situation fand im November 1990 statt, also kurz nach der Wiedervereinigung und in einem Haus mit Blick auf den Potsdamer Platz, also unweit eigentlich dem Ort des zentralen Geschehens, wo eigentlich auch nochmal sozusagen zur Diskussion stand, in welche Richtung sich Berlin eben auch entwickeln möchte. Und auch aus meiner Sicht ähnlich war ich auch überrascht, wer da alles an einem Tisch zusammensaß, um eben genau also diese Diskussion zu führen.
Sie beschreiben das Ganze ja als Berliner Logik, Berliner Image, also dieses Projekthafte und dieses temporäre Nutzen von Räumen. Ist es weiterhin so? Also kann man sagen, Berlin hat immer noch besonders diesen Geist des Temporären oder ist Berlin da mittlerweile genauso wie andere Großstädte?
Also ich denke mir, dass viel davon eben einfach nur noch quasi ein Stadtmarketing ist und das eben jetzt wirklich genau auch ja von vielen Kulturschaffenden gefordert, schon seit vielen Jahren, dass da eben die Politik aktiv werden muss, damit das eben nicht nur ein Stadtmarketingbild ist, was aber eigentlich nicht mehr mit einer Realität verbunden ist, weil es eben gerade eben nicht mehr die Möglichkeiten gibt, Raum zu verändern.
Das sagt die Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin Annette Mächte. Ihr Buch dazu heißt Das temporäre politische Denken, Raumproduktion in Berlin der frühen 90er Jahre. Ist bei B-Books erschienen, 450 Seiten hat es und die kosten 24 Euro. Vielen herzlichen Dank für den Einblick hier.
Ja, vielen Dank.